wünsche Ihnen einen schönen Abend im Kepler-Salon. Ich möchte noch darauf hinweisen, wenn Sie jetzt noch etwas konsumieren wollen, bitte ich Sie, das jetzt in der Gastronomie noch zu bestellen. Ich sehe, sehr erfreulich, sehr großer Besuch. Es wird ja bloß schwierig, dass die Damen von der Gastronomie da noch recht durchkommen. Ich möchte Sie auch aufmerksam machen auf das Gästebuch, das hier liegt. Wenn Sie sich bitte eintragen, würden wir uns sehr freuen. Die Veranstaltung wird wie üblich auf die Homepage des Kepler-Salons als Podcast gestellt. Ich möchte gleich darauf hinweisen, im zweiten Teil bei der Diskussionsveranstaltung bitte ich Sie, dass Sie, wenn Sie eine Wortmeldung haben, ins Mikrofon sprechen. Nur so ist gewährleistet, dass Ihre Anfrage dann auch über das Podcast zu hören ist. Also bitte das zu beachten. Ja, mein Name ist Stefan Hamedner. Ich möchte Ihnen unseren heutigen Vortragenden vorstellen, Herr Professor Manuel Güdel, zum Thema unsere Ursprünge, was lehrt uns die Astrophysik? Einige biografische Daten möchte ich Ihnen ganz kurz zu Gehör auch bringen. Herr Professor Güdel hat auf der Eidgenössischen Technischen Hochschule, glaube ich, der korrekte Ausdruck, in Zürich promoviert, und zwar über Astrophysik. Er war danach in den USA an der Universität von Colorado in Boulder. Er war dann Gruppenleiter am Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz im Labor für Astrophysik. Er war auch dann im ETH Zürich Gastwissenschaftler am Institut für Astronomie. Er hat eine Reihe von Gastauftritten in verschiedenen Ländern gehabt, war auch Privatdozent in der ETH Zürich und ist seit dem Februar 2010 jetzt Professor für Astronomie, Satelliten und experimentelle Astronomie am Institut für Astronomie der Universität Wien. Bitte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben an diesen Anlass. Ich war noch nie hier in Linz, überhaupt nicht. Also es freut mich ganz besonders, dass ich diese Diskussion mit Ihnen haben kann. Der Plan wäre eigentlich, Sie sehen das schon auf der Projektion, ein bisschen etwas zu sagen über unsere Ursprünge. Es gibt viel darüber zu sagen natürlich. Wo kommen wir her? Weshalb ist die Situation so, wie sie ist? Weshalb haben wir Leben auf der Erde? Was muss alles stimmen? Und ich habe, um die Diskussion ein bisschen in Gang zu bringen, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was mich persönlich interessiert, aber auch was die Astronomie, viele Astronomen interessiert, habe ich ein paar Bilder zusammengestellt, Folien, die ich ein bisschen erläutern möchte. Es ist kein Vortrag, der irgendwie etwas herleitet. Ich will Sie nicht bombardieren mit irgendwelchen physikalischen Details, aber ich möchte Ihnen zeigen, was uns interessiert, wo eigene Forschung steckt, wo es offene Fragen gibt und das einfach als Motivation ein bisschen hier zu bringen. Ich meine, Sie sehen hier das Bild natürlich ganz am Anfang, das ist ein Fantasiebild, aber lassen Sie mich etwas konkreter werden. Es geht letztlich um die Frage, man kann natürlich weiter vorne beginnen, wo beginnt das Universum, aber für uns beginnt die Frage schon, wo Sterne herkommen. Wir möchten wissen, wie Sterne entstehen, wo sie entstehen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, um später Planeten entstehen zu lassen. Leben basiert darauf, dass wir die richtigen Sterne haben natürlich. Die Sonne ist ein Stern, aber wie ist es mit anderen Sternen? Wir müssen wissen, wie die Umgebung der Sonne funktioniert hat, um herauszufinden, ob überhaupt Planeten entstehen können. Das Bild kennen Sie natürlich, jene, die ein bisschen Astronomie gesehen haben. Das ist ein Molekülwolkenkomplex, den Sie hier auf dem Bild sehen. Das sind dunkle Gase, Molekülwolken. Dort drin entstehen eben Sterne. Letztlich geht es natürlich um Fragen, wie dann um diese Sterne herum Planetensysteme entstehen. Sie sehen das hier in einem Fantasiebild. Wir können das noch nicht anschauen. Wir haben noch kein Beispiel, wo man das wirklich sieht. Aber man sucht danach. Planeten hat man gesehen natürlich in anderen Sternsystemen. Da gibt es viele, aber nicht in der Entstehungsphase. Da ist man noch weit davon entfernt, um wirklich zu sehen, wie der Planet entsteht. Brennende Fragen sind hier wiederum natürlich die Frage, wie solche Systeme entstehen, unter welchen Umständen. Natürlich auch, wie viele. Diese Frage wird auch in den letzten Jahren langsam beantwortet, vor allem was die Frage, wie viele betrifft. Die vielleicht brennendste Frage ist natürlich dann die, wenn man all diese Informationen zusammennimmt, wie kommt es, dass eine Erde entstanden ist, die so ein bisschen so aussieht, in auch ein Fantasiegebilde, die vielleicht mal so ausgesehen hat, ganz früher, dass da Leben drauf ist, die richtigen Moleküle, dass es funktioniert. Aber es gibt sicher viele Gründe, die dazu geführt haben könnten, dass es nicht so aussieht. Wir wissen das. Venus, Mars, da sieht es nicht so aus, hat nicht funktioniert irgendwie. Was ist der Grund dafür und wo müssen wir hinschauen, wenn wir das genau verstehen wollen? Oder wenn ich es mal mit diesen Bildern hier sagen darf, was ist der Grund, dass es nicht so aussieht überall auf der Erde? Da möchten wir nicht wohnen, da ist vielleicht schön eine Exkursion zu machen. Aber es sieht ja schon eher so aus, vielleicht auch nicht genau, aber das ist eher das Bild, das uns nach Habitabilität, an Habitabilität erinnert. Also ein Planet, auf dem es Leben gibt, was immer für Formen, der lebensfreundlich ist. Sie sehen im Hintergrund ein Sternsystem, das ist das, was ich auch ein bisschen darauf raus will. Ich möchte Ihnen zeigen und Sie motivieren dazu, zur Kenntnis zu nehmen, dass solche Dinge nicht ablaufen, ohne dass ein Stern da ist. Die Sterne sind sehr wichtig in diesen ganzen Abläufen. Was ist die Funktion des Sterns? Das beginnt ich jetzt einmal ein bisschen zurück in der Geschichte, um die ganze Angelegenheit etwas zu motivieren. Sie sehen hier auf diesem Bild ein historisches Bild übrigens, ein Sternentstehungsgebiet, da sehen Sie nicht sehr viel, sieht langweilig aus, gibt diese dunklen Flecken, das sind dunkle Molekülwolken, ist wesentlich ein Staub, den Sie hier sehen, der Staub absorbiert halt das Sternlicht von dahinterliegenden Sternen. Und mit modernen Mitteln kann man dann Gas aufnehmen. Das ist jetzt eine Aufnahme, die drüber gelegt ist in Farbe, die das Gas zeigt. Ich zeige mal hin und her. Sie sehen, dass das Gas genau dort ist, wo eigentlich die dunklen Gebiete sind, wo der Staub, interstellarer Staub absorbiert. Entschuldigung. Und es ist letztlich das Gas. Es ist 100-mal mehr Gas da als Staub. Es ist das Gas, was wichtig ist. Und im Gas drin gibt es Chemie. Da werden Moleküle erzeugt. Da finden die ersten Schritte in Richtung Komplexität statt, die wir brauchen, um Planeten zu entstehen zu lassen. Und letztlich auch die Grundvoraussetzung für Leben. Sie sehen hier natürlich ein anderes sehr bekanntes Beispiel, den Orionnebel. Das ist so ein Gebiet, wo Sterne entstehen. Man hat geglaubt, man versteht diesen Nebel einigermaßen. Es gibt sehr viele Moleküle da drin. Ich weiß nicht, ob ich das Bild jetzt gleich da habe. Das ist ein Bild, ganz neu mit dem Herschel-Satelliten aufgenommen. Da sehen Sie ein Spektrum, ein kleiner Teil des gesamten Spektrums im fernen Infrarot aufgenommen. Und jede dieser Spektrallinien kommt von einem Molekül. Und Sie sehen einige Namen darüber gesetzt. Beliebig komplizierte Moleküle, es gibt noch viel kompliziertere. Sie sehen, dass hier zum Beispiel Wasser steht, wenn Sie das lesen können. Einige dieser Linien, etwa in der Mitte, gibt es rechts von der Mitte, da steht Wasser. Wasser wird produziert in diesen Molekülwolken drin. Viele andere Moleküle auch, wie Methanol lese ich hier oder komplizierte weitere Verbindungen. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Nebel hier. Das kommt nicht ganz gut durch, sehe ich auf dem Bildschirm. Leider. Da ist mit der Farbe etwas nicht ganz in Ordnung, wenn Sie. Ja, das kann ich jetzt hier so nicht zeigen. Ich müsste ein anderes Bild hervornehmen. Ich sehe es hier auf dem Bildschirm. Ist effektiv ausgefüllt. Ich habe das in Blau eingefärbt auf meinem Bildschirm. Dieses ganze Gebiet, das Sie hier sehen, das sieht so eine Art aus wie ein Loch, eine Kavität, ist ausgefüllt mit heißem Plasma. Gas von 2 Millionen Grad. Man hat das bis vor kurzem gar nicht gekannt. Hat das aber mit Röntgensatelliten aufnehmen können. Es ist also durchaus so, dass hier ganz kühle Gebiete, wo Moleküle entstehen, mit sehr heißen Gebieten, die auch von den Sternen erzeugt werden, von Winden, die von Sternen ausgehen, dass die hier zusammenkommen und im gleichen Gebiet drin entstehen Sterne. Und die Einflüsse natürlich, die möchten wir verstehen. Woher kommt dieses heiße Gas und was ist die Wirkung des heißen Gases unter Röntgenstrahlung? Jetzt hier nicht sehr gut sehen, vielleicht in einem nächsten Bild dann etwas besser. Was ist der Einfluss auf die weitere Entwicklung der Sterne? Ich komme vielleicht auf das Bild dann später zurück, wo die Farbe besser sichtbar ist. Hier etwas, ein weiteres Stadium, das Sie dann in diesen Sternentstehungsgebieten sehen. Das sind kleine Scheiben, klein in Anführungszeichen. Um die Sterne herum, die sich hier entwickeln, bilden sich Staub- und Gasscheiben, die größer sind als unser Sonnensystem. Und ganz offensichtlich sind das die Gebiete, wo später Planeten entstehen. Sehen hier Beispiele, die linken zwei Beispiele, da sehen Sie die Scheibe von der Seite. Sie schauen das in eine Scheibe hinein, die sieht hier wie ein Strich aus. Und dann oben dran und unten dran oder links und rechts davon sehen Sie reflektiert das Licht vom Stern. Und rechts sehen Sie das sehr explizit. Ist übrigens vor dem Orionnebel aufgenommen. Hinten dran ist der helle Orionnebel und vor dran sehen Sie diese Scheiben, diese ellipsenförmigen Gebilde, die eben wieder aus Staub und Gas bestehen. Und da drin, das sind die Orte, wo wir die Planetenentstehung eben erwarten. Da drin müssten Planeten entstehen. Es muss aber wieder sehr viel stimmen. Ein Beispiel, das Sie in diesem Diagramm dort sehen, links, rechts übrigens ein künstlerisches Bild von einer Akkretionsscheibe. Im Bild links sehen Sie im Verlauf der Zeit der Prozentsatz der Sterne, die noch Scheiben haben. Staub- und Gasscheiben. Das nimmt ganz schnell ab. Nach etwa 5 Millionen Jahren sind diese Scheiben weg. Oder mit anderen Worten, Sie müssen in 5 bis 10 Millionen Jahren müssen Sie es geschafft haben, Planeten zu bilden. Nachher ist es zu spät. Und da kann natürlich wieder sehr viel schief gehen. Ich meine, nur ein Beispiel. Wir können sogar hier bei uns nachschauen, in der gegenwärtigen Sonne, was schief gehen könnte. Sie sehen in diesem Film einen Teil der Sonnenkorona. Das sind magnetisch eingeschlossene heiße Plasmen, die hier stark aufgeheizt werden. Das sind Flares, also eine magnetische Instabilität. Hier wird magnetische Energie freigesetzt. Das ist eine Laufzeit von ein paar Stunden, die Sie hier in ein paar Sekunden sehen, natürlich sehr stark beschleunigt. Diese Sonnenkorona, diese Gebiete, die Sie hier sehen, die senden sehr starke Röntgenstrahlung aus. Wir sind davon nicht betroffen, weil die Röntgenstrahlung natürlich abgefangen wird in der Hochatmosphäre der Erde. Aber wenn solche Strahlung auftrifft auf eine Scheibe, auf eine Gasscheibe in der Sternumgebung, das ist hier skizziert von der Seite, so in einem Schnitt. Sie sehen rechts in Gelb die Scheibe. Das ist auch eine Rechnung hier produziert, Simulationsrechnung. Dann erhitzen Sie das Gas. Die Röntgenstrahlung hat eine sehr hohe Photonenergie. Sie können die Gase ionisieren und Sie können sie auch erhitzen. Man weiß, dass solche Oberflächen von Scheiben bis 5000 Grad heiß werden, nur durch die Röntgenstrahlung von dem Stern oder von der Sonne. Und 5000 Grad ist etwa die Temperatur fast der Sonnenoberfläche, also sehr, sehr große Temperatur. Und das genügt, die Energie in den einzelnen Teilchen, die so groß aufgeheizt, so aufgeheizt werden, das genügt, dass diese Teilchen von der Scheibe weggehen. Die verdampfen regelrecht. Die gehen über das Gravitationsfeld des Sterns hinaus und dampfen ab in den Weltraum. Das heißt, die Scheibe wird eigentlich zerstört durch den Einfluss nur der Röntgenstrahlung. Ganz zu schweigen natürlich von aller anderen Strahlung. Also hier gibt es bereits Limiten, die wir zu verstehen versuchen. Was macht der Stern? Wie geht der Stern mit seiner Umgebung um? Und was muss erfüllt sein, damit überhaupt Planeten noch entstehen können? Wenn der Stern so aggressiv gegen seine Umgebung reagiert und zum Beispiel eine Scheibe einfach verdampft. Etwas ganz Ähnliches sehen wir dann etwas später, wenn Planeten entstanden sind, sagen wir in einem Alter von 100 Millionen Jahren ungefähr. Da wissen wir natürlich, es hat geklappt bei der Erde, wir haben einen sehr lebensfreundlichen Planeten. Die Sonne hat offenbar hier ganz gut gewirkt. Wir wissen aber, dass das nicht der Fall ist bei Venus. Venus hat ein sehr lebensfeindliches Milieu aufgebaut und wir wissen, dass ganz sicher die Sonne, die junge Sonne damals mitverantwortlich war, dass es so herausgekommen ist. Das ist nicht nur, weil die Venus näher bei der Sonne stand und deshalb etwas heißer wurde, Das war mit ein Grund, aber interessanterweise ist einmal mehr die Röntgen, die Hochenergiestrahlung von der Sonne ist ziemlich sicher mitverantwortlich dafür, dass die Atmosphäre von Venus komplett modifiziert wurde. Und das gilt auch für Mars übrigens. Hier ist nochmal ein Bild der Röntgensonne. Sehen hier diese sehr heißen Plasmen, die im Röntgengebiet strahlen. Und man hat einige Rechnungen angestellt. Übrigens gerade in Österreich wird das Gebiet sehr heftig verfolgt von meinem Kollegen in Graz. Und hat sehr wohl festgestellt, dass es eine Phase ist, die sehr heikel ist. Mars hat einen Teil seiner Atmosphäre verloren, nur wegen dieser Hochenergiestrahlung, die von der Sonne kommt. Das will ich vielleicht nur ganz am Rand etwas erklären. Die Sonne hat ja, man weiß, man kann Modellrechnungen machen, man weiß, wie die Sonne sich früher verhalten hat. Nicht in der Röntgenstrahlung, aber im optischen, das Licht, das von der Sonne kommt. Wir wissen heute, dass die Sonne früher etwas schwächer war, als sie heute ist. Sie war effektiv etwa 70% der heutigen Helligkeit damals, also vor 4,5 Milliarden Jahren, damals, als die Planeten entstanden sind. Und das ist ebenfalls ein sehr großes Problem, weil man kann das nachrechnen, man kann dann ausrechnen, wie die Temperatur auf der Erde sich verhalten hat in diesen jungen Stadien. Und wenn man das macht mit einer Sonne, die 30% schwächer ist, dann ist das Resultat ganz eindeutig, dass die Erde eigentlich von einem Eispanzer umgeben gewesen sein muss, weil die Temperatur ganz klar unter Null war. Und das ist nicht das, was wir sehen. Ich meine, hier in dieser Skizze können Sie das nachvollziehen. Das ist der zeitliche Verlauf, als die Sonne und die Planeten entstanden, 4,5 Milliarden Jahre zurück. Und rechts ist die Gegenwart. Und Sie sehen, ich will nur auf die obere Kurve, die ansteigt, die ist mit TS markiert, nur auf die Kurve verweisen. Da sehen Sie, wie die Temperatur nach diesen Rechnungen angestiegen sein muss, von weit unter Null. Die blaue Linie gibt den Nullpunkt, also der Gefrierpunkt des Wassers an. Und erst vor etwa 1,5 Milliarden Jahren hätten wir dann genügend Temperatur, weil die Sonne heller geworden ist, um flüssiges Wasser zuzulassen. Und das ist sicher nicht das, was die Erfahrung zeigt. Das ist hier eine Fotografie von Mars. Da sehen Sie sehr schön Fließstrukturen. Es gibt beliebig viele davon auf Mars. Da gibt es flüssiges Wasser, also hat es mal gegeben. Und man weiß auch etwa, wie alt diese Strukturen sind. Dasselbe für die Erde. Man sieht das auch in der Geologie der Erde. Ganz klare Hinweise, dass die jungen Planeten viel wärmer waren und flüssiges Wasser getragen haben. Das Klima viel wärmer war. Anstöße, Gedankenanstöße. Es könnte ja sein, dass die Sonne nicht wirklich schwächer war, dass einfach die Modellrechnungen falsch sind. Eine mögliche Hypothese, die durch diesen Film hier motiviert ist, ist ganz einfach, dass die junge Sonne größer war, hatte mehr Masse. Und ein Stern, der mehr Masse hat, ist auch heller. Das heißt, man könnte diesen Effekt, den man gerechnet hat, für einen stabilen Stern kompensieren, dadurch, dass man der jungen Sonne mehr Masse gegeben hat. Und es ist einfach zu machen. Man denkt sich einfach, dass die Sonne halt die Masse verloren hat. Und wie das geht, sehen Sie hier in diesem Film noch einmal. Es gibt natürlich den Sonnenwind, es gibt Masseauswürfe, ab und zu sehen Sie das in diesem Film. Da geht Masse verloren. Und die Frage ist jetzt, ob da genügend Masse verloren geht, sodass man annehmen kann, dass die junge Sonne, die ganz frühe Sonne, ein bisschen mehr Masse hatte und dann deshalb auch ein bisschen heller war. Das würde natürlich das Problem lösen mit der kühlen Erde. Nun, die Antwort ist nicht ganz einfach. Man müsste eigentlich wissen, wie groß der Verlust an Masse ist. Man weiß das heute. Man kann das messen. Man weiß, was der Sonnenwind von der Sonne wegträgt in jedem Jahr. Das ist nicht sehr viel. Wenn man das zurückrechnet, wenn man diesen Verlust, den wir hier pro Jahr haben in der Sonnenmasse, wenn wir den zurückrechnen auf 4,5 Milliarden Jahre, dann ist das absolut nicht signifikant. Es ist zwar viel Masse, aber es ist im Vergleich zu dem, was da ist es nichts. Es ist weniger als ein Tausendstel. Die Frage ist natürlich, ob der Masseverlust, ob dieser Wind selber sich auch entwickelt hat. Wir wissen die Antwort noch nicht genau, aber wir müssen eigentlich nur nachweisen können, dass die frühe Sonne ein paar Prozent schwerer war als die gegenwärtige Sonne. Dann hätten wir das Problem gelöst mit der kalten Erde. Die wäre dann nicht so kalt gewesen, wie man es jetzt berechnen könnte. Die Beobachtungen, die man heute hat, und wir versuchen diese Limiten hinunterzudrücken mit neuen Beobachtungen, die sagen uns bisher erst, dass die junge Sonne nicht mehr als 6% schwerer war, als sie heute ist. Und das würde noch durchaus ins Bild passen. Irgendwo ein paar wenige Prozent würden reichen. Wir versuchen im Moment, diese Limite herunterzubringen und stärkere Aussagen zu machen, ob es vielleicht gereicht hat, dass die Masse der Sonne wirklich so viel abgenommen hat seit Beginn. Es gibt aber auch hier einen ganz anderen Prozess, der oft wieder vergessen wird. Und das ist nicht so sehr die optische Strahlung oder die Infrarotstrahlung von der Sonne, die verantwortlich ist, um die Atmosphäre aufzuheizen, auf den Wert, den sie eben hat heute, 15 Grad Celsius im Durchschnitt über den ganzen Planeten. Es gibt auch Hochenergieemissionen. Und hier geht es wieder um die gleiche Frage, die ich Ihnen bei den Scheiben schon angetönt habe. Die Sonne hat ja Röntgenemissionen, Sie haben das Bild vorhin gesehen und den Film auch. Und die Frage ist, ob da was passiert. Und dieses Bild hier zeigt Ihnen, wie dramatisch die junge Sonne sich geändert hat, wenn wir zu den kurzen Wellenlängen hingehen, zum Röntgen, auch im Ultraviolett schon fängt das an. Was Sie hier sehen, ist ein Spektrum. Ich will da nicht in die Details eingehen, aber denken Sie sich einfach die Wellenlänge, die nimmt zu, unten, von links nach rechts. Ganz rechts haben Sie das Ultraviolett der Sonne, oder ja, es ist praktisch die Sonne, die Sie hier sehen, das Ultraviolett. Und dann in Mitte und gegen links sehen Sie die Stärke der Röntgenstrahlung und der extrem Ultraviolettstrahlung auch. Etwa so sieht die Sonne aus. Es ist effektiv nicht die Sonne, es ist ein Stern, der sehr ähnlich ist wie die Sonne, aber das haben wir einfach aus Konsistenzgründen so aufgenommen, dann einen anderen Stern beobachtet. Alter etwas größer als der Sonne, das Alter der Sonne. Jetzt schauen Sie diesen Stern hier an, das ist auch eine reelle Beobachtung. Der Stern ist nur 1,5 Milliarden Jahre alt, also 3 bis 4 Mal jünger als die Sonne. Und da sehen Sie im Ultraviolett keinen großen Wechsel, das ist etwa gleich groß rechts außen. Aber bereits einen Faktor 10 und jeder große Abstand auf der linken Achse ist ein Faktor 10. Es ist logarithmisch geplottet. Faktor 10 mehr Röntgenemission. Ich gehe jetzt im Alter zurück auf 700 Millionen Jahre. Das ist also etwa 8 Mal oder so, 7 Mal jünger als die gegenwärtige Sonne. Sehen Sie wieder einen weiteren Anstieg im Röntgengebiet. 300 Millionen Jahre nochmal. Und dann gehen wir zurück auf das Alter, wo die Planetenatmosphären am Entstehen gewesen sind. 100 Millionen Jahre. Und Sie sehen diesen enormen Anstieg im Röntgengebiet. Faktor 1000 oder 10.000 Mal mehr, als wir das heute haben von der Sonne. Während eben nicht so viel passiert ist im Ultraviolett und im optischen Bereich, das habe ich Ihnen schon gesagt, ist die Sonne, war ja schwächer. Da war die Sonne schwächer, als sie ganz jung war. Im Röntgengebiet ist es umgekehrt, da war sie 1000 Mal stärker. Und da kann man sich natürlich schon fragen, was der Einfluss auf die Atmosphäre ist. Das will ich hier jetzt als etwa praktisch letztes Beispiel noch zeigen. Man kann sich vorstellen, ja gut, die Röntgenstrahlung, die vom Stern kommt, die hat ja keinen Einfluss, die kriegen wir unten nicht, die wird abgefangen in der Hochatmosphäre, aber das ist genau das Problem. Denn dadurch wird natürlich die Hochatmosphäre ionisiert, sie wird aufgeheizt und dann passiert im Prinzip dasselbe, das ich Ihnen schon für diese Scheiben um Sterne herum gesagt habe. Ein sehr heißes Gas hat natürlich die Teilchen, die Energie haben, um das Gravitationsfeld der Erde zu verlassen. Und das passiert auch, wenn Sie lang genügend heizen, wenn Sie genügend viel Hochenergiestrahlung in die Hochatmosphäre hineinschießen, dann werden die Temperaturen dort hoch genug, dass die oberen Schichten der Atmosphäre und vor allem die leichten Elemente wie Wasserstoff von der Atmosphäre entweichen können und in den Weltraum abdampfen. Das ist eine relativ einfache Rechnung, die man machen kann. Das wurde mehrfach schon durchgerechnet und simuliert. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Kollegen in Graz haben diese Rechnungen hier gemacht. Zuerst etwas schwer zu sehen, diese Skizze zeigt ein Temperaturprofil durch die Atmosphäre vom Mars. Sie sehen von links nach rechts unten ist einfach die Temperatur aufgezeichnet von 100 Kelvin links bis 2000 Kelvin rechts außen. Und dann haben Sie die Höhe auf der Y-Achse, sehen Sie die Höhe der Marsatmosphäre, und zwar von 0 bis 1200 Kilometer. Das ganz linke Profil ist das heutige Temperaturprofil der Atmosphäre. Da erreichen Sie in der Hochatmosphäre vom Mars etwa 200 Kelvin. Das ist nicht sehr viel, da passiert nichts. Aber wenn Sie jetzt 100 Mal mehr Röntgenemission auf Mars loslassen, und das war die junge Sonne, hatte das mit Sicherheit, dann finden Sie in der Hochatmosphäre vom Mars Temperaturen, die über 1000 Grad sind. Und das reicht, um die Atmosphäre abzudampfen. Das reicht natürlich auch, um vor allem die Röntgenstrahlung selber und die Extrem-Ultraviolettstrahlung, reicht auch, um das Wasserdampf, der sich da in die höheren Gebiete der Atmosphäre verflüchtigt, um den aufzuspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Jetzt haben wir eine sehr seltsame Situation. Da kommt Wasser von unten, von der Oberfläche, verdampft in die Hochatmosphäre. Und dort ist es sehr heiß und dort wird der ionisierende Strahlung. Das Wasser wird aufgespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Sauerstoff ist relativ schwer, der wird vielleicht zum Mars zurückgehen. Die Oberfläche ist sehr stark oxidiert, wie wir wissen, das ist die rote Farbe. Der Wasserstoff dagegen ist sehr leicht, wird aufgeheizt und verdampft in die Umgebung, in den Weltraum hinaus. Und das ist natürlich ein Problem, so verlieren Sie das Wasser. Da ist das Wasser natürlich schnell mal weg. Und wahrscheinlich ist sowas auch auf Venus passiert. Auf Mars ist es sicher nicht komplett passiert. Es gibt noch Wasser auf Mars, aber es gibt nicht sehr viel. Das ist eine Möglichkeit, wie auf Mars eben das Wasser verloren gegangen ist. Das will ich Ihnen nicht hier natürlich im Detail zeigen, aber ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass auch chemische Reaktionen letztlich in der Hochatmosphäre vor sich gehen, die auch wieder mit ganz besonders kurzwelliger Strahlung zusammenhängen. Diese Reaktionsgleichungen, die Sie hier sehen, die zu Ribose und Nukleinsäuren und Aminosäuren führen, die sehr wichtig sind für die Entstehung des Lebens. Wenn Sie genau hinschauen, da sind ein paar Bemerkungen gemacht, Reaktionen, die kurzwellige Strahlung brauchen. Und diese kurzwellige Strahlung, die kann nur vom zentralen Stern kommen. Ultraviolett, extrem ultraviolett und so weiter. Also es ist sehr wichtig, dass wir einen Stern haben im Zentrum, der diese Strahlung liefert. Sie sehen jetzt auch den Widerspruch natürlich, die Strahlung kann zerstörend wirken, sie kann Atmosphären auflösen, sie kann auch Scheiben auflösen. Andererseits ist die kurzwellige Strahlung auch wieder wichtig, um Moleküle aufzubauen. Und das ist effektiv ein Spannungsfeld, das ziemlich stark spürbar ist in der Astronomie. Wir wissen manchmal nicht, ob der zerstörende Effekt größer ist oder der aufbauende Effekt. Das gilt sogar in Molekülwolken. Wir wissen manchmal noch nicht so genau, ob Röntgenstrahlung Wasser produziert oder Wasser zerstört. Das sind ganz komplizierte Reaktionsgleichungen, die letztlich Gegenstand der Forschung sind und im Moment wirklich ein großes Fragezeichen auch bedeuten. Ich glaube, damit will ich diesen kurzen Durchgang von Molekülwolken zu Scheiben, zu Planeten, zu ersten Schritten Richtung Leben einmal abschließen. Es gäbe noch viel zu sagen dazu natürlich, aber ich habe Ihnen vor allem offene Fragen gezeigt. Es gibt auch da noch mehr natürlich. Wir sind an vielen Fragen beteiligt und versuchen weiterzukommen. Aber das ist eigentlich jetzt, glaube ich, eine Basis, aufgrund derer wir auch eine Diskussion weiterführen können. Mit all den weiteren Themen, die dazugehören.
Danke sehr. Viele Themen angerissen, viele Fragen angerissen. Ich bitte Sie jetzt eifrig zu fragen. Wir haben zwei Mikrofone. Die Damen haben die Mikrofone. Ich bitte einmal um erste Anfragen und Wortmeldungen. Bitte.
Ja, wie kann man sich die Entstehung von so hochkomplexen Molekülen in diesen Dunkelwolken erklären, welche Vorgänge sind es, wie kommen die dahin? Und vor allen Dingen, wie kommen die dann unbeschadet auf Planetenoberflächen? Weil das waren ja auch Verbindungen, die für die Entstehung von Leben eine Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich sogar als Aminosäuren, die dann den Eiweißaufbau letztendlich
bewerkstelligt haben. Wie die Moleküle erzeugt werden im Molekülorgan, ist eine Frage, die man eigentlich spezifisch für jedes Molekül stellen muss und wieder von neuem stellen muss. Moleküle sind zum Teil einfach zu bilden. Ich meine, Wasserstoffmoleküle gibt es überall. CO ist einfach zu bilden. Die komplexen Moleküle, das ist schon sehr viel schwieriger, eine genaue Erklärung zu geben. Was man macht, und da fängt die Schwierigkeit an, hätte vielleicht ein absolut wichtiges und einfaches Beispiel mal grafisch zu zeigen. Ich hoffe, ich finde das gleich. Das ist das da. Nämlich Wasser. Eine ganz wichtige Frage ist, wo Wasser herkommt. Und Sie sehen ganz links oben etwas, was ich Ihnen sicher nicht im Detail erklären will, aber das spielt sich in Molekülwolken ab. Es ist auch nur ein Teil davon. Das sind nur ein paar Reaktionen. Sie sehen Pfeile, die von einem Molekül zum anderen gehen. Und dann steht dabei auch, was man dazu noch braucht. Vielleicht ein Röntgenphoton oder ein Ultraviolettphoton oder was immer. Und Sie sehen da Pfeile zu Wasser hin und vom Wasser weg. Das ist ein kleiner Teil eines chemischen Netzwerks. Und man versucht natürlich jetzt diese Netzwerke in ganz komplizierte Simulationen einzubauen. Man hat eine Molekülwolke, man hat Bestrahlung von außen, wie Ultraviolettbestrahlung oder optische Strahlung natürlich. Die Strahlung ionisiert. Sie sehen auch Ionen dort. Ionen sind sehr wichtig für diese Chemie. Die treiben sehr schnelle Reaktionen an. Sie sehen OH+ zum Beispiel gerade über dem Wasser, das dort rot markiert ist. Das Problem ist, all die Zutaten richtig zu kriegen. Ich meine, Sie sehen da an einigen Orten Gamma stehen, das sind Photonen, meistens kurzwellige Photonen. Da ist also mal die Frage, hat man Ultraviolett oder hat man nicht Ultraviolett? Und wenn Sie das ein- und ausschalten, dann ändert sich das ganze chemische Netzwerk. Da kommt es darauf an, was am anderen Ende passiert, um hier herauszufinden, was mit dem Wasser passiert. Sie können also nicht einfach vorhersagen, okay, ich habe Wasserstoff hier und ein paar andere Elemente, dann lasse ich Strahlung drauf, dann kriege ich Wasser. So einfach ist es nicht. Es sind komplizierte Netzwerke und je nachdem, welche Zutaten ich ändere, wie ich die Strahlung ändere, die kurzwellige Strahlung vor allem, wird das ganz anders herauskommen. Wie gesagt, mit dem Beispiel Röntgenemission, Röntgenstrahlung zerstört Wasser. Es ist übrigens gerade da erwähnt, ganz unten dran, ein Beispiel. Röntgen kann man aus diesen Netzwerken berechnen, verstärkt das Ion namens H3O+. Und das kann Wasser erzeugen, das durch die Reaktion, die dort auch aufgezeigt ist. Andererseits verstärkt aber die Röntgenstrahlung auch H3+, das H3+-Ion und das HCO+-Ion aus wieder anderen Reaktionen, die nicht mal hier drauf sichtbar sind. Und diese zerstören das Wasser wieder. Wenn sie mit Wasser reagieren, gibt es einen Abbau. Also es ist ein sehr komplexes Netzwerk. Und Sie können einfach so voraus nicht sagen, was das Resultat für ein bestimmtes Molekül ist. Außer Sie haben eine vollständige Modellrechnung, eine Geometrie, eine Bestrahlung von außen und eine Zusammensetzung, die auch schon gegeben ist. Ihre zweite Frage, wenn ich soweit das abschließen kann, weil diese Modellrechnungen werden gemacht, ich habe das ein bisschen mitverfolgt, die sind komplex, die sind zum Teil unter Diskussion. Wenn Sie diese Moleküle haben, dann kommt Ihre zweite Frage, wie werden die auf die Erde gebracht? Das ist eine sehr spannende Frage, weil die Erde zum Teil einfach zu nahe an der Sonne stand, um diese Moleküle zu halten. Zum Beispiel Wasser ist schwierig in der Erdumgebung, diese Umgebung war zu heiß. Es gibt natürlich Methoden, Wasser hineinzubringen, nämlich mit anderen Körpern, zum Beispiel Kometen. Das ist eine sehr gängige Theorie, dass man mit Kometen eigentlich Wasser auf die Innenplaneten bringen könnte. Wir haben ja das auch erlebt, dass Kometen auf Planeten abstürzen können, wie bei Jupiter. Passiert zweifellos auch auf der Erde ab und zu, dass ein Komet runterfällt. Also da gibt es Ansätze, die herangezogen werden, um wenigstens ansatzweise zu erklären, wie gewisse Moleküle zur Erde gekommen sein könnten. Das gilt auch möglicherweise für organische Materie. Die Frage ist natürlich offen. Ich meine, es ist nicht beantwortet. Wir wissen das nicht genau, woher die gekommen sind. Aber es gibt komplexe Moleküle in Kometen, da ist kein Zweifel.
Mich würde interessieren, momentan läuft ja aktuell die Mission Kepler, ist glaube ich noch am Laufen, die Sonde, die ja nach habitablen Planeten sucht, soweit ich das verstanden habe, oder beziehungsweise nach Kandidaten, Sternkandidaten, die habitable Planeten beinhalten könnten. Wissen Sie darüber was, wie das aussieht, ob die Zahl sozusagen schon näher eruiert werden konnte, wie viel Prozent man glaubt, dass Sterne habitable Planeten haben? Das wäre eine Frage. Und die zweite wäre, ob Sie eine persönliche Schätzung abgeben würden, was Sie glauben, wie wahrscheinlich Leben in einer Galaxis wie der Milchstraße sein könnte.
Ja, das sind zwei interessante Fragen. Die erste ist eine des puren Wissens über die Kepler-Mission. Ich kann sie so nicht beantworten, weil die Statistik, die ist zum Teil, hört man jetzt erste Resultate von Kepler, ich mache in der Mission selber nicht mit. Man hat kürzlich Beispiele gefunden, das war nicht nur von Kepler, es gibt andere Missionen, Akoro zum Beispiel, die europäische Mission, sucht ja auch ziemlich intensiv und man hat dann die ganzen bodengestützten Suchaktionen, neue Planeten werden ja jetzt in Massen gefunden. Es gibt Planeten, die sehr nahe an den sogenannten habitablen Zonen sind oder möglicherweise drin. Aber die Statistik ist sehr klein. Also ich würde mich da nicht herauswagen, um irgendeine Zahl zu nennen. Es ist ganz knapp im Moment. Also man hat gerade kürzlich von einem Kandidaten gehört, der in der habitablen Zone ist. Das ist die Zone um den Stern herum, wo man flüssiges Wasser, so ganz grob gesagt, flüssiges Wasser erwarten könnte. Da gibt es Hinweise, aber eine Statistik ist noch nicht möglich. Ich meine, da gibt es noch zu wenig. Außerdem müsste man natürlich wirklich erdähnliche Planeten finden. Denn jupiterartige Planeten sind eher nicht, die wir hier sehen wollen, sondern erdähnliche. Und da ist natürlich auch die Herausforderung groß. Man muss, die Messgenauigkeit ist eine wirkliche Herausforderung, erdähnlichen Planeten in einer habitablen Zone zu finden. Das sind noch nicht viele. Es gelingt natürlich jetzt langsam, dass man die erdähnliche Massen herankommt. Das ist schon der Fall. Aber die Bedingung, die Sie stellen, dass man auch in der habitablen Zone ist, da beginnt man erst jetzt, erste Beispiele zu finden oder Kandidaten zu finden. Das Problem, das ich eher sehe, liegt in der Definition der habitablen Zone. Es gibt diese klassische Definition, die auf flüssigem Wasser beruht. Das ist zum Beispiel die Erdbahn, ist da richtig. Man kann ein bisschen weiter zur Sonne gehen. Venus ist zu nahe bei der Sonne. Mars ist schon am Rand, etwas zu weit weg. Aber das ist eben auch nicht. Das allein garantiert Ihnen Habitabilität nicht. Wir haben jetzt im Fall des Sonnensystems, stimmt es so ungefähr, aber es kommt auf viele andere Aspekte an. Ein Aspekt, den habe ich Ihnen eben hier gezeigt vorher, es kommt auf die Bestrahlung im Hochenergiebereich an. Sie können zum Beispiel, denken Sie sich einen Stern, der viel weniger Masse hat als die Sonne. Einen M-Zwerg, wie man die nennt, die ganz massearme Sterne. Auch da können sich Planeten bilden, nur weil das optische Licht von diesem Stern viel schwächer ist die habitable Zone näher beim Stern. Sie müssen einfach näher rangehen, dann kriegen Sie die Temperatur auch wieder. Das Problem ist, dass diese Sterne sich sehr langsam entwickeln und eine enorme Röntgenleuchtkraft haben, und zwar über Milliarden von Jahren, zumindest eine Milliarde Jahre. Und jetzt sind Sie nahe beim Stern, das ist gut für die optische Bestrahlung, Sie brauchen die Atmosphärentemperatur, aber mittlerweile ist die sehr hohe Röntgenbestrahlung, die Sie nahe beim Stern haben und die nicht schwächer wird mit der Zeit, verdampft Ihnen die ganze Hochatmosphäre von diesem Planeten und möglicherweise die ganze Atmosphäre insgesamt. Dann haben Sie zwar einen Planeten, der sehr wohl theoretisch habitabel wäre, im Sinn von flüssigem Wasser, wenn es da hätte, Aber die Atmosphäre kann nicht bestehen, weil die weggedampft wird von den hochenergetischen Komponenten der stellaren Strahlung. Da wird es schwierig. Und das ist zum Teil Gegenstand aktueller Forschung. Man müsste schon mal herausfinden, was habitable Zonen wirklich sind, welche Parameter da auch noch eine Rolle spielen. Es genügt nicht, wenn Sie einen Radius vom Stern haben, wo Wasser flüssig sein könnte. Es müssen weitere Bedingungen auch erfüllt sein. Wie zum Beispiel, die Masse des Sterns muss richtig sein. Die stellare Aktivität, wie wir dem sagen, also die magnetische Aktivität muss richtig sein. Es gibt andere Effekte, wenn Sie bei einem M-Stern sind, da müssen Sie, wie gesagt, nahe an den Stern heran, um das optische Licht zu kriegen für die habitable Zone. Dann kann es aber passieren, dass Ihr Planet nicht mehr rotiert oder nicht mehr schnell rotiert, weil er mit dem Stern wechselwirkt und dann so schnell um seine Achse rotiert, wie er um den Stern herumkreist. Das hat wieder ganz verheerende Effekte auf Ihre Atmosphäre, weil dann der Tag sehr lang wird. Dann wird die Atmosphäre auf einer Seite aufgeheizt, auf der anderen ist sie kühl. Der zweite Effekt ist, dass Ihr Magnetfeld schwach wird, weil der Planet nicht mehr schnell rotiert, haben Sie ein schwaches Magnetfeld. Dann kann Ihr Sonnenwind oder Sternwind mit der Hochatmosphäre des Planeten reagieren und die Atmosphäre abbauen. Und Sie sehen, es kommen immer wieder neue Effekte hinein. Wenn wir von Habitabilität reden, dann müssen wir auch definieren, was wir damit meinen. Das ist eine durchaus offene Frage. In dem Sinn ist es schwierig, Ihre zweite Frage zu beantworten, was können wir annehmen, wie viele Planeten gibt es. Auch wenn wir die Statistik der Planeten haben, ob sie habitabel sind, wissen wir noch lange nicht. Weil wir noch nicht alle Einflüsse genau kennen, wie zum Beispiel eben die Magnetfelder der Planeten, die wieder bedingt sind durch die Rotation der Planeten, welche wieder davon abhängen, wie weit vom Stern entfernt wir sind. Wir wissen nicht, wie sich die Hochenergieemission, oder wir müssen wissen, wie sich die Hochenergieemission entwickelt im Laufe der Evolution. Zerfällt sie schnell und macht den Planeten habitabel oder bleibt sie hoch? Wir müssen wissen, wie der Sternwind aussieht. Das wissen wir wirklich nicht. Wir wissen bis heute nicht genau, wie sich der Sternwind entwickelt. Und der Sternwind, das habe ich Ihnen hier noch nicht gezeigt, da gibt es sehr viele Einflüsse. Der Sternwind hat einen Einfluss auf die Ionosphäre, auf die Exosphäre der Erde oder des Planeten. Trägt Ionen weg, ionisiert. Zum Teil gibt es Ionisation in der Hochatmosphäre durch die Strahlung. Dann kommt der Sonnenwind und wechselwirkt mit diesen mit den hohen Ionen, in der Hochatmosphäre, trägt sie weg und erodiert damit die Atmosphäre auch wieder. Und wir wissen zum Beispiel ganz einfach nicht, wie der Sonnenwind sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Es gibt Annäherungen, es gibt indirekte Methoden, man schaut bei anderen Sternen, aber man misst diese Winde nicht wirklich. Man hat noch nie einen Wind gesehen bei einem anderen Stern, wie der Wind der Sonne, der Sonnenwind. Die sind noch nicht messbar. Und solange wir das nicht genau wissen, ist es Spekulation, genau herauszuschälen, ob Planeten um gewisse Sterne herum habitabel sind oder nicht. Das ist ein riesiger Fragenkomplex. Es hat kein Ende. Man könnte immer weiterfahren und weitere Probleme hier hinzudichten. In dem Sinn, wenn Sie mich fragen, gebe ich eine Schätzung ab. Ich würde es vorziehen, keine Schätzung abzugeben, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber durchaus, es hat derart viele Kandidaten, derart viele Sterne in einer Galaxie, derart viele Planeten wahrscheinlich auch, dass es mich schon, es scheint mir etwas unwahrscheinlich, dass es nicht irgendwo sonst auch geklappt hätte. Es ist nur schwierig, eine Statistik zu geben, das wäre zu früh.
Haben eigentlich die erwarteten oder erwünschten Ergebnisse der Versuche am LHC in CERN einen Einfluss auf das, was Sie da vortragen, oder ist das eine ganz andere Sphäre?
Das würde ich schon eher nicht. Ich glaube nicht, dass es einen direkten Einfluss hätte auf diese Arbeiten. Die LHC-Resultate, die werden natürlich sehr interessant werden. Ich meine, Sie sind ja immer noch dran, also richtige Resultate sind da noch nicht zu greifen, aber die kommen und die werden einen sehr wichtigen Einfluss haben, natürlich auf die eher größeren Fragen des Aufbaus des Universums, da kommen diese Fragen sicher wieder zum Zug. In dem Sinn natürlich auch Voraussetzung von dem, was wir haben nachher. Ich meine, wir setzen etwas später ein, wir nehmen das als gegeben an. Wir nehmen an, die Galaxien sind halt da. Wir haben die Elemente, die wir brauchen, die Moleküle, die wir brauchen. In dem Sinn nicht direkt, dass wir das direkt brauchen würden für unsere Rechnung oder für unsere Beobachtungen, aber natürlich hängt es letztlich auch davon ab. Ich meine, das sind letztlich Fragen, die Zusammensetzung des Universums, der Aufbau des Universums spielt auch eine Rolle. In dem Sinn sind wir natürlich immer auch interessiert, was in den Gebieten passiert und verfolgen das auch mit.
Okay. Ich habe zwei Fragen. Und zwar die eine, welche Prozesse sind dafür verantwortlich, dass die Röntgenstrahlung der Sonne sich so stark verändert hat im Laufe ihres Zeitalters zum Unterschied vom optischen Output? Und die zweite Frage ist, Sie haben gezeigt, wie der Mars sein Wasser verloren hat. Steht dieses Schicksal auch der Erde irgendwann einmal bevor? Und wenn, wie lange würde das dauern?
Ja, also zur ersten Frage. Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang nochmal übrigens, ja, das geht hier auch nicht, das wäre das andere Bild gewesen. Ich möchte das nochmal den Film zeigen, wenn ich ihn gerade finde. Woher kommt die Röntgenstrahlung der Sonne? Ich hätte da noch eine andere Skizze, die ich Ihnen zeigen könnte, die ich gleich hervornehmen könnte. Also den Film haben Sie ja gesehen, man sieht da die Sonne, vielleicht zeige ich den nochmal kurz. Es ist ein Ausschnitt aus der Sonnenoberfläche, Sie sehen hier ein Flare, eine Instabilität, die sich in Magnetfeldern abspielt. Was hier effektiv passiert, sind Magnetfelder, die einen Teil der Atmosphäre, der Sonnenatmosphäre zusammenhalten. Das sind die Atmosphäre ist ionisiert, die ist heiß und die Magnetfelder halten diese Gase zusammen. Die Magnetfelder sind hier können in eine Konfiguration gebracht werden, die nicht einem Potentialfeld entsprechen. Und da können Sie Energie freisetzen, können Energie extrahieren aus solchen Feldern. Sie können eigentlich die Felder annihilieren, wie man sagt, indem Sie gegenseitig gerichtete Magnetfelder zusammenbringen im Plasma. Können Sie sehr viel Energie freisetzen, sogenannter Rekonnektionsprozess. Man findet das auf der Sonne am laufenden Band. Das geht durchweg. Also Sie können hinschauen mit Röntgensatelliten, Sie finden das immer wieder. Da wird Energie freigesetzt, indem eigentlich Magnetfelder annihiliert werden. Magnetfelder tragen Energie. Und diese Energie können Sie herausziehen. Das hängt mit Strömen zusammen, wo Magnetfelder sich ändern. Sie haben Ströme, die erzeugen durch Reibung, können Sie das Plasma aufheizen. Sie können Teilchen beschleunigen in diesen Prozessen. Das ist mal einfach der direkte Zugang zu den Röntgen. Sie heizen Plasma so ohne weiteres auf 10, 20, 30 Millionen Grad auf. Das beobachtet man in der Sonne, das beobachtet man auf Sternen auch. Die Frage ist natürlich die Herkunft der Magnetfelder. Und das hat mit einem Dynamo zu tun. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie die Dynamo-Theorie genau aussieht bei der Sonne, kann ich es Ihnen nicht sagen, weil man es nicht kennt. Man kennt die komplette Dynamo-Theorie der Sonne nicht. Es hat aber mit dem inneren Aufbau der Sonne zu tun. Sie haben in den inneren Schichten der Sonne Konvektionsströme und Sie haben auch Rotation, die nicht starr ist, also Gase im Sonneninnern rotieren differenziell. Es gibt also gegenseitige Verschiebung, Rotation der Gase. Und diese beiden Prozesse zusammen können einen Dynamo produzieren. Da gibt es sehr wohl Näherungsrechnungen, man glaubt, die ungefähr zu verstehen, weiß aber nicht genau, wie die Dynamo-Theorie im Detail funktioniert. Es sind sicher Ströme beteiligt, das ist klar. Diese Magnetfelder werden an die Sonnenoberfläche oder an die Sternoberfläche gebracht. Da sehen Sie die magnetischen Flecken, Sonnenflecken. Da kommen Magnetlinien heraus aus der Sonne und gehen an anderen Fleck wieder rein. Und daneben haben wir diese Prozesse, Annihilation von Magnetfeldern in der Atmosphäre der Sonne. Die Frage ist jetzt, wieso hat das abgenommen in der Stärke? Das ist eigentlich eine ganz phänomenologische Sache, wenn ich das irgendwie stoppen kann hier. Sie produzieren, ich kann das jetzt vielleicht nicht gerade auf eine Skizze zeigen, was passiert ist, dass der Stern selber die Rotation des Sterns nimmt ab im Laufe des Alters. Und zwar nimmt sie ab, weil die Sonne einen Wind hat, einen magnetischen Wind. Die Magnetfelder gehen mit dem Wind nach außen und tragen, weil die Sonne Masse verliert, da geht der Wind, also Massestrom geht weg vom Stern und wird mit diesem die Magnetfelder gehen mit diesen Masseelementen und sind aber an der Sonne angebunden. Und da kriegen sie so eine Art Effekt, wie bei einer Eisläuferin, die eine Pirouette macht, Arme ausstreckt, zuerst sehr schnell rotiert, dann die Arme ausstreckt, dann beginnt sie langsamer zu rotieren. Das ist im Wesentlichen sogenannte Drehimpulserhaltung. Das passiert bei der Sonne auch. Sie streckt ihre Arme aus, eigentlich indem sie Masse abgibt und da geht Drehimpuls verloren. Das heißt, die Rotation der Sonne wird langsamer und das kann man sehr wohl beobachten. Man geht zu anderen Sternen hin, man misst die Rotationszeit und das ist fast ein Gesetz. Man kann das sehr schön mitverfolgen. Man kennt ganz genau, wie die Sonne langsamer geworden ist im Lauf ihrer Evolution. Kann man genau durch eine Formel beschreiben. Und dann wird natürlich der Dynamo schwächer. Die Magnetfeldproduktion wird kleiner. Und das hat zur Folge, dass weniger Magnetfluss an der Sonnenoberfläche vorhanden ist. Auch das kann man messen. Man kann wirklich hingehen und Magnetfelder messen in jungen Sternen, in älteren Sternen und man sieht diesen Unterschied auch. Und genau damit auch geht die Produktion von Röntgenstrahlung herunter, um einen Faktor 1000 eben von jungen bis zu älteren Sternen. Das hat mit der Rotation zu tun und damit eben mit diesem Wind, den wir noch nie gesehen haben bei Sternen, aber wir können natürlich darauf schließen, dass es diesen Wind gibt, aus der Abnahme der Rotationszeit der Sterne. Also da schließt sich ein Kreis irgendwie. Wir möchten natürlich das explizit messen, wir möchten die Winde messen können, das ist noch nicht möglich bisher. Aber Sie sehen es an der Röntgenemission, die schwächer wird, dass da wahrscheinlich ein Wind eben Masse wegträgt von der Sonne oder vom Stern.
Der zweite Teil der Frage hat sich bezogen, wird die Erde trocken werden oder wird sie Wasser behalten?
Es gibt verschiedene Aspekte, die man hier erwähnen müsste. Die Röntgenstrahlung zum Beispiel wird wahrscheinlich nicht stärker, die wird noch schwächer. Also da passiert nicht viel. Der andere Effekt allerdings ist, dass die optische Strahlung zunimmt. Das ist also gerade der umgekehrte Effekt. Sie haben ja gesehen, die junge Sonne war bei 70% der optischen Strahlung, die wir heute haben. Und das wird weiter so gehen. Wird leider immer wärmer werden auf der Erde. Und wir werden einen Punkt erreichen, wo die Sonnenhelligkeit zu groß ist, um die Habitabilität auf der Erde aufrechtzuerhalten. Das hängt natürlich auch wieder von Modellrechnungen ab. Wie genau man das weiß, wie genau man die Atmosphäre berechnen kann. Ich habe Resultate gehört, die von 500 Millionen Jahren ausgehen. Und dann wird es hier ungemütlich. Also noch 500 Millionen Jahre. Das reicht noch ein bisschen. Aber wenn man es mit dem gesamten Alter des Sonnensystems vergleicht, ist es nicht mehr so viel. Es ist also nicht nochmal 5 Milliarden Jahre, sondern es ist eine halbe Milliarde Jahre und dann wird es langsam warm. Und dann natürlich ist alles möglich, dann wird die Temperatur wird höher, die Ozeane könnten verdampfen, ich weiß nicht, wann das genau der Fall sein würde. Und dann kommen wir in eine Phase, die vielleicht auf der Venus eben auch stattgefunden hat. Wasser geht in die Hochatmosphäre, es gibt dann auch andere Treibhauseffekte, wie bei der Venus. Aber das ist dann sehr komplex vorherzusagen, was genau passieren wird. Nicht welche Gase dann wieder eine Rolle spielen, welche Gase aus dem Erdinnen befreit werden und so weiter. Aber in 500 Milliarden Jahre wird es etwas ungemütlicher.
Bitte.
Ich habe nur eine Frage. Also ich habe verstanden, also die Lebensbedingungen auf einem Planeten sind nicht von statischen Bedingungen abhängig, wie Sie erklärt haben, sondern hat sehr viel mit der Geschichte zu tun, wie die Geschichte des Planeten ist. Ich habe aber noch nicht verstanden, warum auf die Erde gerade, also warum es bei Venus, die näher der Sonne ist, und beim Mars, die weiter weg ist als die Erde, welche Prozesse waren da entscheidend, dass diese Lebensbedingungen nicht erfüllt sind?
Bei Venus kann man einigermaßen nachvollziehen, was passiert sein könnte. Ich meine, die Venus ist in einem kritischen Abstand zur Sonne gestanden, schon von Anfang an. Es war, man kann es ungefähr nachvollziehen, dass es kommt auch auf die Zusammensetzung der Venusatmosphäre an in den jungen Jahren. Die weiß man natürlich auch nicht so genau. Man weiß nicht, ob die Venusatmosphäre immer so zusammengesetzt war, wie sie es heute ist. Aber angenommen, sie war etwa so zusammengesetzt, dann ist sicher der kritische Punkt dort erreicht worden, dass wenn es Ozeane gab, dann wären diese Ozeane ziemlich sicher verdampft. Es gab einen Treibhauseffekt, der sich selbst aufgeschaukelt hat. Wenn sie Wasser verdampfen, dann wird der Treibhauseffekt durch den Wasserdampf noch stärker, erhöhen sie die Temperatur und letztlich verdampft sie dann den ganzen Ozean in die Hochatmosphäre oder zumindest in die Atmosphäre. Sie können dann natürlich nachher, wenn das passiert, die Hochatmosphäre weiter bearbeiten mit der sehr hohen EUV- und Röntgenstrahlung von der Sonne und dann das Wasserstoff, also dissoziieren Sie das Wasser, Wasserstoff können Sie wegtransportieren, geht verloren und damit ist das Wasser weg. Und Venus ist sehr trocken. Auf Venus gibt es nicht viel Wasser, ja, in der Atmosphäre eben auch nicht. Ich meine, es ist zu heiß, das ist klar, auf der Oberfläche gibt es kein Wasser bei der Temperatur. Aber auch in der Atmosphäre ist dann der Wassergehalt relativ klein. Also es könnte sehr wohl sein, dass Wasser so verloren gegangen ist von einem anfänglichen Treibhauseffekt, der die Ozeane verdampft hat. Und dann anschließend die Aufspaltung von Wasser und das Verdampfen von Wasserstoff in die Umgebung, also in den Weltraum. Ich müsste dazu noch etwas sagen, ob schon da das etwas anderes Thema ist, man staunt immer über diese CO2-Atmosphäre von Venus. 90 Atmosphärendruck, bar, nicht wahr? Also riesiger Atmosphärendruck, nur CO2. Und bei der Erde hat man das nicht und man staunt ein bisschen, ist nicht bei der Erde die Atmosphäre verschwunden, wenn Venus eine solche Atmosphäre hat. Und die Antwort hier, die müsste man auch wieder ein bisschen umkehren. Ja, die Erde hat vermutlich auch so eine Atmosphäre gehabt. Und zwar möglicherweise eine ähnlich dichte, aber die ist nicht in den Weltraum notwendigerweise verschwunden. Es ist umgekehrt so, wenn Sie CO2 im Wesentlichen aus dem Erdinnen befreien könnten, das ist nämlich sehr viel, ist gebunden im Erdinnen durch Prozesse, die mit den Meeren und mit der Plattentektonik zu tun haben. Wenn Sie dieses CO2 wieder befreien könnten, man weiß, wie viel da etwa vorhanden wäre, dann kriegen Sie eine Erdatmosphäre mit etwa 60 bar CO2, vergleichbar mit Venus. Das gehört auch dazu. Ich meine, CO2 ist ein wunderschönes Gas, um Treibhaus zu machen. Wir sind froh, dass es nicht so viel hat hier. Es ist eben im Erdinnen. Ein schöner Teil davon ist im Erdinnen. Da kommen also Fragen der Plattentektonik und des Lebens selber natürlich hinzu. Leben, das dieses CO2 aus der Atmosphäre rausfiltern kann und in Gesteine zum Beispiel bringen kann, Kalk und andere. Das kommt dann dort auch wieder hinzu. Nun, beim Mars müssen verschiedene Effekte eine Rolle gespielt haben. Mars ist natürlich kühler. Trotzdem, wie ich Ihnen auf der Skizze gezeigt habe, hier dürfte die anfängliche EUV- und Röntgenbestrahlung der Hochatmosphäre von Mars gereicht haben, um trotzdem diese Prozesse in der Hochatmosphäre in Gang zu setzen und zu einer Abdampfung von gewissen Anteilen der Atmosphäre zu führen. Das dürfte sicher eine Rolle gespielt haben, aber es gibt andere Effekte auch, die berücksichtigt werden müssen, nämlich jene Wechselwirkungen mit dem Sonnenwind. Die habe ich Ihnen nicht im Detail erläutert. Es gibt mehrere Prozesse, wo der Sonnenwind beteiligt ist. der Sonnenwind Ionen mitnimmt, die in der Hochatmosphäre sich bilden durch den Einfluss der Strahlung. Und da ist die Frage, wie stark hat der junge Sonnenwind mit der Marsatmosphäre, mit der Hochatmosphäre gewechselwirkt und wie viel ist da weggegangen durch diese Wechselwirkung. Das führt zu einer neuen Frage, und zwar zur Frage des Magnetfeldes vom Mars. Wenn Sie nämlich ein gutes Magnetfeld haben, dann können Sie die Hochatmosphäre schützen, weil der Sonnenwind einfach drumherum gelenkt wird. Der kommt nicht an die Hochatmosphäre ran. Das ist der Vorteil der Erde. Die Erde hat ein Magnetfeld. Da können Sie nicht einfach mit dem Sonnenwind sozusagen die Hochatmosphäre wegnehmen, wegerodieren, mit verschiedenen Effekten. Die Erde schützt sich selber mit dem Magnetfeld, wenigstens zu einem Teil. Bei Mars ist das nicht der Fall. Mars hat praktisch kein Magnetfeld. Aber Mars hatte ein Magnetfeld. Und zwar also bis zu ein paar hundert Millionen Jahre alter hatte Mars ein Magnetfeld. Man kann die Überreste heute im Gestein noch messen. Und das ist dann aber verschwunden. Ein möglicher Effekt, und der wahrscheinlichste Effekt, ist, dass das Innere von Mars halt genügend abgekühlt ist und damit der Dynamo nicht mehr funktioniert. Das heißt, Sie haben bei Mars einfach keinen Dynamo mehr, der das Magnetfeld produziert. Und damit ist die Marsatmosphäre auch mehr den Wechselwirkungen mit dem Sonnenwind ausgesetzt. Das zeigt Ihnen, dass ein zu kleiner Planet, der eben schneller abkühlt, auch nicht die richtige Voraussetzung ist, um Leben zu entstehen zu lassen, weil dann das Magnetfeld fehlt. Das zweite mit den kleinen Planeten ist die Gravitationskraft, die Anziehungskraft. Es ist natürlich auch einfacher, auf Mars eine Hochatmosphäre verdampfen zu lassen, weil die Anziehungskraft kleiner ist. Die Teilchen haben es leichter zu entweichen, über das Gravitationspotenzial hinaus zu entweichen, weil Mars viel weniger Anziehungskraft hat. Also das ist ein weiterer Faktor. Aus zwei Gründen, Magnetfeld und Gravitationskraft, sind die ganz kleinen Planeten auch wieder nicht sehr geeignet. Und Mars hat offenbar den Test nicht bestanden. Wir wissen es natürlich nicht genau, aber zumindest ist Mars sicher nicht sehr lebensfreundlich, das können wir schon sagen. Und zwar aus Gründen, die offenbar mit seiner Größe auch zusammenhängen. Und seinem Standort im Sonnensystem, ein bisschen zu weit hinaus.
Ich hätte gerne noch angeschlossen an die Frage mit dem Magnetfeld. Kennen Sie die Theorie, dass das Magnetfeld der Erde möglicherweise deshalb noch deutlich stärker ist, weil ein großer, viel Eisen und Nickel enthaltender Meteor, ist fast schon zu wenig gesagt, es war eher Planetoid möglicherweise, also wie gesagt, eine Theorie, dass der dazu geführt hat, dass auch der Mond entstanden ist, weil der hatte auch eine ganz besondere Position und einen ganz besonderen Einfluss, dass überhaupt Leben auf der Erde entstehen hat können mit seinem ganzen Einfluss auf die Tektonik und auf andere Sachen. Und dass also daher diese wahrscheinlich noch größere Menge an Eisen und Nickel auf der Erde entstanden ist, weil eben dann die schweren Elemente auch zum Mittelpunkt der Erde gegangen sind. Ist das möglicherweise mit der Grund, dass die Erde eben ein stärkeres Magnetfeld hat, als vielleicht ein Planet vergleichbarer Größe?
Ich kann Ihnen die Frage nicht so beantworten. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Theorie nicht. Zumindest jene, dass meteoritisches Eisen in den Kern hineingegangen ist. Das ist durchaus möglich, das zu erwarten. Aber ob das der Effekt ist, das weiß ich nicht. Es ist aber sicher so, wie Sie angetönt haben, dass natürlich diese Kollisionen stattgefunden haben müssen im jungen Sonnensystem. Und die gängige Theorie für die Mondentstehung ist tatsächlich eine solche Kollision. Das ist die beste Theorie, die man hat, dass der Mond wirklich durch eine Kollision auch aus diesem Urmaterial entstanden ist, wie die Erde. Also eigentlich eine Abspaltung von der Erde ist sozusagen. Es gibt schöne Simulationen, die man gemacht hat. Und dass in einem solchen Prozess natürlich auch Eisenanreicherung stattfinden kann und die Erde davon viel mitgekriegt hat, ist durchaus möglich. Ich weiß es nicht, wie die gängige Theorie und die gängige Meinung heute darüber ist, aber ich kann es mir vorstellen. Ich möchte aber noch eine Bemerkung machen zu besonders viel Eisen in der Erde. Die Erde ist im Durchschnitt gesehen nicht der schwerste Planet. Ich meine, Merkur gibt es auch noch, der hat auch sehr viel Eisen. Also es gibt durchaus auch noch andere Körper, die sehr eisenhaltig sind. Dagegen der Mond wieder weniger. Der Mond ist sehr viel leichter als zum Beispiel Merkur, also die Dichte ist kleiner.
Frage hier noch bitte.
Ich habe eine Frage zu den Planetenabständen. Waren die immer gleich oder haben sie die auch also mit der wechselnden Rotation verändert? Und warum ist zwischen Aphel und Perihel bei den einzelnen Planeten so viel prozentueller Unterschied? Und eine dritte Frage wäre dann noch im Anschluss daran, also auch an Kepler, ob das heute noch für eine Sphärenharmonie sozusagen mit den neuen Werten von Belang ist.
Also, das sind interessante Fragen. Die erste war über die Abstände, ob die konstant geblieben sind. Nun, wir wissen, die Frage ist eigentlich eine sehr moderne und neue Frage, die erst aufgekommen ist mit der Entdeckung von Exoplaneten. Und da können wir praktisch eine Antwort geben, dass zumindest in gewissen Sonnensystemen die Planeten nicht dort entstanden sein können, wo sie heute gefunden werden. Man hat ja ursprünglich ganz am Anfang lauter Jupiter-ähnliche Planeten gefunden, ganz nahe beim Stern, wirklich sehr nahe, also noch näher als Merkur. Und das war schon sehr unerwartet, das hat man nie geglaubt und gar nicht draufgekommen, dass es so sein sollte. Und die können nicht dort entstanden sein, das kann man durch Simulationsrechnen. Dieses Material ist nicht dort, um einen ganzen Jupiter zu bilden. Und das hat eigentlich zu diesen Theorien geführt, diesen Migrationstheorien. Da gibt es einen ganz Komplex von verschiedenen Effekten. Das sind Wechselwirkungen noch in der Scheibe drin, in dieser zirkumstellaren Scheibe, die ich Ihnen auch gezeigt habe in Beispielen, wo der Planet entsteht. Da gibt es Wechselwirkungen zwischen dem Planeten und dem Scheibenmaterial, das zu Drehimpulsübertragungen führt, das einen Planeten näher zum Stern herantreibt. Das ist heute ziemlich gut nachgewiesen durch Simulationsrechnungen. Man weiß, dass es solche Effekte geben muss, wenn ein Planet entsteht. Und wahrscheinlich sind das die Effekte, ziemlich sicher sind es die Effekte, die einige dieser Planeten einfach näher an den Stern heranrücken. Wie weit das im Sonnensystem passiert ist, das versucht man auch zu verstehen, ob es im Sonnensystem auch Wechselwirkungen auch zwischen den Planeten gegeben haben, als sie entstanden sind. Und auch hier gibt es neuerdings klare Vorstellungen, dass die großen Planeten auch herumgefahren sind. Neptun weiter nach außen, Jupiter nach innen. Also da gibt es auch Bewegungen, die man ziemlich sicher jetzt annehmen kann. Es sind Modellrechnungen natürlich. Ganz direkte Beweise hat man damit nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass die Planeten da auch herumgefahren sind. Sie haben mich dann gefragt, wegen der Panexzentrizität. Und eigentlich würde man erwarten, dass es gar keine Exzentrizität gibt. Man haben Sie einfach eine Scheibe, die schön an Keplerbahnen rotiert. Da ist keine Exzentrizität drin. Die Schwierigkeit sind, die stark exzentrischen Bahnen zu erklären. Was Sie aber sicher sagen können, ich meine, die großen Planeten bei uns sind in relativ runden Bahnen, also weniger exzentrischen Bahnen, aber kleinere Körper können durch Resonanzen mit den großen Planeten angeregt werden, sie können in große Exzentrizitäten geführt werden. Das finden Sie dann sehr häufig bei kleinen Planeten, im äußeren Sonnensystem gibt es solche Beispiele. Vielleicht ist Pluto ein solches Beispiel, der eine Resonanz hat, zum Beispiel in Neptun, mit der Neptunbahn. Sie können dort die Bahnen, wie man sagt, anregen. Sie können die Bahnneigung ändern durch gegenseitige Störungen eben von großen Planeten. Sie können die Exzentrizität vergrößern. Das ist effektiv so eine Art Übertrag von Energie von großen Planeten zu den kleinen Planeten. Das können Sie machen und das sind die wahrscheinlichsten Erklärungen, wenn Sie mal einen exzentrischen Körper finden. Das ist nicht unbedingt die Theorie für die Kometenbahnen. Kometen kommen wahrscheinlich anfänglich aus dem ganz äußeren Sonnensystem, weit weg von den größeren Planeten, erfahren dort Ablenkungen, aus was für Gründen auch immer, können ins innere Sonnensystem gebracht werden. Dann werden sie auch wieder gestört. Man weiß einige Beispiele, wo zum Beispiel Jupiter die Bahn ändert, durch Wechselwirkung. Manchmal stürzt auch ein Komet auf Jupiter ab. Jupiter kann Kometen einfangen. Also die großen Planeten haben hier einen sehr, sehr großen, sehr große Rolle in der Definition, in der Bildung von Bahnen, in der Störung von Bahnen, im Aufbau von Exzentrizität oder von Bahnneigung. Sie haben mich dann gefragt, ob es daraus vielleicht eine Sphärenharmonie geben könnte. Es gibt ja das berühmte Titius-Bode-Gesetz, wenn ich das mal anschneiden darf. Interessant, dass in unserem Sonnensystem also Gesetzmäßigkeit vorzufinden ist, dass Sie die Planetenbahnen praktisch berechnen können, Stück für Stück. Und es stimmt auch einigermaßen, aber es weiß niemand, wieso diese Gesetzmäßigkeit gilt. Ob es zufällig ist oder ob etwas dahinter steckt, wir wissen es nicht. Dass sie nach außen größer werden, ist, die Abstände größer werden, ist vielleicht zu verstehen, aber wieso in dieser Gesetzmäßigkeit verstehen wir nicht. Es wäre jetzt natürlich zu prüfen, wie das in anderen Systemen ausschaut, aber da fehlt halt auch jetzt die Statistik. Ich meine, mit 2 oder 3 Planeten können Sie immer ein Gesetz finden in einem anderen Planetensystem. Das bringt wenig. Da müsste man schon größere Systeme haben und dann Gesetzmäßigkeiten suchen. Aber ich glaube, das ist eher eine Frage, die erst langsam aktuell wird. Die Frage ist natürlich auch, was ist denn ein Planet noch? Ich meine, welchen Planeten nehmen Sie jenseits von Neptun noch, um das Gesetz weiterzuführen? Es gibt ja da diesen kleinen Planeten Eris. Der scheint gut in das Titius-Bode-Gesetz zu passen. Aber es gibt auch da draußen noch ein paar andere. Ich meine, wieso nehmen Sie nicht all die anderen auch? Und die passen dann wieder nicht. Also da kommt dann auch eine Beliebigkeit hinein, was Sie eigentlich genau erklären wollen. Interessanterweise passt es im Asteroidengürtel. Sie können einen mittleren Abstand bei den Planetoiden nehmen und der passt auch in dieses Gesetz hinein. Aber irgendwo wird es dann ein bisschen beliebig, wenn Sie bei Neptun und noch weiter hinausgehen, was Sie dort genau annehmen wollen, da ist es dann etwas schwierig.
Ich möchte wissen, ob man statt mit Hitze, mit Kälte was antreiben könnte. Ich bin der Meinung, dass wir ein Treibhausproblem haben und dass wir eine Lösung suchen, alle miteinander. Und ich habe gehört, dass in Wirbelbahnen Kälte entsteht, Wärme verbraucht wird. Gibt es da astrophysikalisch irgendwas dazu zu sagen? Wie kann ich Kältequellen schaffen?
Das verstehe ich jetzt nicht genau, wenn Sie sagen Kälte produzieren. Ich meine, in welchem Zusammenhang möchten Sie Kälte produzieren?
Ich kann in einem Gehäuse einen Druck aufbauen, indem ich drunten anheize,
ja,
und einen Kolben nach außen drücken. Ich kann an einem Gehäuse Kälte anlegen und in dem Gas einen Sog auslösen und den Kolben nach innen ziehen. Dazu braucht er die sehr viel Kälte, was günstig wäre für unser CO2-Problem, unseren Treibhauseffekt. Die Frage ist jetzt, stimmt es, dass in Wirbelbahnen, zum Beispiel am Orkan, eine Abkühlung stattfindet? Kann man thermische Energie in Kinetik verwandeln?
Also es gibt sicher Prozesse, mit denen Sie es machen können. Ich sehe Ihr Beispiel weniger, ich kenne es nicht. Aber Sie können sicher Gase recht gut kühlen, nämlich ich nehme ein anderes Beispiel, das mir näher liegt. Sie müssen ein Gas haben, das sehr stark abstrahlt. Das seine Energie leicht verliert, indem es Strahlung aussendet. Das wäre auch, das gibt es zum Beispiel bei der Sternentstehung, haben Sie das sehr oft. Sie haben Gase, die relativ stark kühlen. Sie haben das auch in Planetenatmosphären, das gibt es dort auch, je nachdem, welche Gaszusammensetzung Sie haben. Dass Sie mit Druck etwas ändern können, ist natürlich schwierig. Ich meine, Sie können auf globaler Ebene, können Sie da nicht viel machen.
Also ich glaube wirklich, die Frage ist das, woher kommt nicht Druck, sondern woher kommt Sog? Und wie kann ich Sog herstellen? Letztlich ist der einzige Sog, der uns allen bekannt ist, die Gravitation.
Ja.
Wir werden angezogen an die Erde.
Genau.
Und ich vermute tatsächlich, dass Sog an also einen Fluss auslöst und dass man mit Sog, also in dem Wirbel, das ganze Medium kühlt. Und dass die Lösung einfach ist und nicht wahnsinnig kompliziert. Nur, dass wir alle irgendwo vorbeigeschaut haben, inklusive mir.
Das kann schon sein. Ich kenne den Effekt nicht, aber...
Beim nächsten Mal haben wir dann vielleicht eine Antwort.
Ja. Ich kann den nicht beantworten. Ich kenne das nicht, aber ich glaube, es ist richtig, dass Sie darüber nachdenken. Gibt es dominierendere Effekte, wichtigere Effekte, die eben, wie gesagt, Treibhauseffekte, also es hat mehr mit Strahlung zu tun. Ich glaube, dort müssen wir ansetzen. Treibhausgase sind besonders schlimm. Ich glaube, der Effekt ist nicht einfach wegzuwischen. Dort liegt es an uns wirklich etwas. Ich glaube, es ist auch ein Problem, ob wir einen Effekt durch einen anderen einfach überdecken wollen. Oder ob wir das Problem an Grund lösen. Also in dem Sinn scheint es mir am wichtigsten zu sein, Treibhauseffekt zu bekämpfen auf der Erde. Ja. Du meinst das auch nicht?
Einen wichtigen Teil Ihrer Biografie habe ich zu Beginn noch nicht erwähnt und glaube es sehr interessant. Sie beschäftigen sich auch mit dem James Webb Space Telescope. Vielleicht können Sie da ein bisschen was berichten, was Sie derzeit tut. Man hat ja auch gelesen, dass es hier gröbere Probleme mit der Finanzierung geben soll. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, also vielleicht mal die guten Neuigkeiten zuerst. Ich weiß nicht, ob alle von Ihnen wissen, James Webb Teleskop, was das ist. Ich habe Ihnen etwas weniges gezeigt zu Infrarotstrahlung. Im Moment ist in der astronomischen Forschung das Gebiet der Infrarotstrahlung ein Schwerpunkt. Man hat jetzt verschiedene Satelliten geflogen. Und zwar ist es genau für unser Thema sehr interessant, weil die Infrarotstrahlung von Körpern kommt, die ein paar hundert Kelvin warm sind, bis vielleicht ein paar tausend. Und das sind die Regionen, die wir verstehen wollen. Dort entstehen Sterne, dort entstehen Planeten. Das sind die wichtigen Umgebungen, wo sich Moleküle bilden. Das sind die Gebiete, die kühl genug sind, um zu kollabieren, zu Sternen zu kollabieren. Die Molekülwolken haben diese Temperaturen. Deshalb ist das Gebiet sehr aktuell. Es ist auch die Entstehung von Galaxien, sehen Sie auch dort, die Entstehung von Sternen, die Entstehung von Planeten. Das ist die Infrarotastronomie. Sie hat ein Problem, nämlich dass man von der Erde aus, vom Boden aus, nicht sehr einfach das Infrarotlicht kriegt. Das wird absorbiert, zumindest ein schöner Teil davon. Einiges kommt runter im nahen Infrarot, ein bisschen im mittleren Infrarot. Das meiste ist allerdings absorbiert in der Atmosphäre. Das heißt, wir müssen in die Erdumlaufbahn gehen, um Mittel- und Ferninfrarot zu beobachten. Und nach den mehreren Satelliten, Spitzer ist einer, ein bisschen früher ISO, europäischer Satellit, will man jetzt, und Herschel natürlich im Moment, im fernen Infrarot, will man ein großes Teleskop bauen, ein wirklich riesiges Teleskop, um einen großen Sprung vorwärts zu machen. Das ist schon lange in Planung natürlich, das ist das James Webb Space Telescope. Eigentlich ist es ein Nachfolger des Hubble Teleskops, ist nur viel größer. Hat aber ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Man schaut dann nicht im optischen Bereich oder Ultraviolett, das ist zwar ein Schwerpunkt im Hubble-Teleskop, sondern man hat den Schwerpunkt jetzt auf das Infrarot verlegt. Etwa vom roten Licht an bis ins mittlere Infrarot will man das James-Webb-Teleskop betreiben. Es ist ein riesiges Teleskop, hat einen Spiegel mit einem Durchmesser von 6,5 Metern. Das ist nicht ein einzelner Monolith, sondern das sind einzelne Segmente, die man zusammensetzt und einen großen Spiegel bildet. Dahinter ist ein riesiges Sonnensegel, weil natürlich das Sonnenlicht stört auf dieses Teleskop. Man muss das abblocken und bringt dann die ganze Konstruktion mit einer Ariane 5 Rakete in den L2-Punkt. Das ist ein Punkt hinter der Mondbahn und zwar auf der Sonnenabgewandten Seite, also weg von der Sonne, etwas größere Distanz, aber gekoppelt mit der Erdbahn, wird also immer mit der Erde mitziehen. Und dort wird das Teleskop dann verankert und wird völlig neue Möglichkeiten bieten in der räumlichen Auflösung. Wir werden auf eine Zehntel Bogensekunde hinunter Infrarotastronomie machen können. Wir werden Spektren aufnehmen können. Wir werden sehr empfindlich sein. Ganz im Sinn, auch wie das Hubble-Teleskop sehr empfindlich war, werden wir die größte Empfindlichkeit herkriegen. Wir können Planeten, Exoplaneten verfolgen, möglicherweise oder ziemlich sicher, wenn wir die richtigen kriegen, können wir Spektren aufnehmen von den Atmosphären dieser Planeten. Das ist also ein riesiges Projekt. Der Nachteil eines riesigen Projekts ist, dass es eben groß ist und groß heißt lange Bauzeit. Wir sind jetzt dann bald 10 Jahre dran. Und der Effekt einer langen Bauzeit, eines riesigen Teleskops ist, dass es viel Geld kostet. Und jetzt sind wir beim negativen Punkt, aber der muss halt auch erwähnt werden. Sie haben das sicher in der Presse gelesen und der Presse entnommen. Das Teleskop kostet immer mehr. Es wird etwas teuer. Es war mal irgendwie geplant im Bereich von 2-3 Milliarden Dollar. Es ist jetzt bei über 5. Und es wurde dann jetzt im Sommer ein Bericht vom Kongress, vom amerikanischen Kongress verlangt. Der Bericht ist kürzlich publiziert worden. Wir müssen mit weiteren 1,5 Milliarden Dollar rechnen zusätzlich. Und damit sind wir jetzt wirklich auch auf dem Niveau des Hubble-Teleskops, das auch sehr teuer war, muss man sagen. Aber das James-Webb-Teleskop ist noch nicht fertig gebaut. Man hofft aber jetzt durchzukommen mit einem Niveau von vielleicht 6,5 Milliarden Dollar. Das sollte hoffentlich hinkommen. Und wir hoffen alle, dass es jetzt wirklich klappt. Das ganze Problem scheint in einem Management-Problem auf der amerikanischen Seite gelegen zu sein. Es wurde schlichtweg das Budget nicht korrekt berechnet. Es wurde schlichtweg schlecht gehandelt. Die Leute haben die Probleme nicht erkannt, nicht rechtzeitig erkannt. Es gab Budgetüberschreitungen einfach aus Nachlässigkeit, muss ich so sagen. Und wir hoffen, dass es jetzt repariert wird. Ich meine, die NASA hat jetzt Entscheide getroffen. Das James Webb Teleskop kriegt seine eigene Abteilung. Es wird jetzt neu beaufsichtigt und wieder auf gute Bahnen gebracht. Ich will aber eines betonen. Ich meine, es ist ein Problem im Moment, ein Budgetproblem. Ich will vielleicht zwei Sachen sagen dazu. Das eine ist, es ist viel Geld. Es ist riesig viel Geld, 6,5 Milliarden, was es vielleicht sein werden. Aber wir müssen nicht vergessen, dass das Geld ausgegeben wird über einen Zeitraum von 15 Jahren. Es ist also nicht so, dass wir 6,5 Milliarden einfach so verlangen, um ein Gerät zu bauen und dann fliegen wir das Gerät. Das Geld ist über eine lange Zeit ausgegeben worden und man soll auch nicht vergessen, es ist ausgegeben worden, nicht weil es in den Weltraum fliegt. Man hat immer wieder diese Aussicht oder diese Ansicht, man fliegt ein teures Gerät in den Weltraum und dann, wenn es noch nicht funktioniert, ist das Geld erst recht verloren. Das stimmt so nicht. Das Geld ist in die Industrie geflossen. Die Industrie hat profitiert von diesem Gerät. Selbst im schlimmsten Fall, den wir nicht hoffen natürlich, dass das Gerät nicht funktioniert. Das Geld ist nicht wirklich einfach nur verloren. Also man soll das nicht übertreiben. Das Geld hat die Industrie gefördert, hat Arbeitsplätze geschafft. Man soll das alles auch nicht vergessen in dieser Betrachtung. Das Geld geht nicht in den Weltraum. Das Geld ist auf der Erde und es ist investiert worden. Das zweite ist, Sie wissen das auch, es gibt Orte auf der Welt und es gibt Bereiche auf der Welt, die mehr Geld verschlingen. Das soll man auch nicht vergessen, man soll das auch in gewisse Beziehungen setzen. Welche Bereiche das sind, muss ich nicht erwähnen. Es gibt einige, die besonders viel Geld brauchen, aber das können wir so nicht ändern. Das ist gekoppelt mit dieser Untersuchung, leider. Ist festzustellen, dass auch der Zeitplan jetzt sich verschoben hat. Wir haben immer gehofft, 2014 wäre ein Start möglich. Es ist jetzt ziemlich definitiv 2015. Ich möchte nicht gerade stehen dafür, dass es 2015 startet. Es ist auch 2016 möglich. Das wissen wir nicht so genau. Es ist ein sehr hoher Druck jetzt die Instrumentierung fertigzustellen und fertig zu bauen. Ich muss dazu sagen, die ganze kleine Krise ist eine Budgetkrise. Es ist nicht das Instrument, die Technologie geht, es geht vorwärts, die Instrumente werden gebaut, einige sind fertig gebaut, es geht alles wunderbar. Es ist nicht, dass etwas nicht funktioniert auf der Technologieebene. Es ist ein reines Budgetproblem und wenn das jetzt überwunden wird, dann wird es auch fertig gemacht und fliegt. Das muss man auch betonen. Das einzige Problem, das ich wirklich im Moment sehe, liegt bei der NASA. Die NASA muss das Geld finden, identifizieren innerhalb des Rahmens, das die NASA hat, den die NASA hat. Das Geld muss woher kommen und es besteht natürlich die Gefahr, dass das Geld von anderen Missionen, die auch noch geplant waren, oder wenigstens ein Teil davon von anderen Missionen kommt und dass andere Missionen unter Druck kommen. Das heißt, das wird das James Webb Teleskop nicht sehr beliebt machen bei anderen Astronomen, die daran nicht beteiligt sind. Das wissen wir noch nicht. Das ist nicht eine Mitteilung, sondern das ist eine mögliche Gefahr. Wir wissen es nicht, was die NASA jetzt entscheidet, wie das Geld identifiziert wird, aber es ist sicher so, dass es Druck geben wird auf andere Projekte.
Ich hätte noch gern gewusst, wie weit man dann rauschen kann, wie viele Milliarden Lichtjahre. Also ob man endabsehbar ist dann.
Bitte, ich habe die Frage.
Ich wollte wissen, wie weit man rausschauen kann. Wie viele Milliarden Lichtjahre.
Mit dem James Webb-Teleskop hofft man wirklich sehr weit hinaus zu schauen. Man hofft effektiv die ersten Stadien der Galaxienentstehung zu sehen mit dem James Webb-Teleskop. Das sind viele Milliarden Lichtjahre. Das sind eben 12. Ich weiß nicht, wo die Limite genau ist. Das ist in diesem Bereich. Man wird sehr, sehr weit an den Anfang hinaus sehen können. Das ist die Hoffnung. Ich glaube, man wird nicht auf das James Webb Teleskop warten müssen. Die Rekorde werden laufend gebrochen. Die Rekordhalter in der Rotverschiebung werden jährlich bekannt gegeben. Das geht sehr rasch im Moment. Aber das James Webb Teleskop wird ganz sicher, ganz stark helfen, diese Objekte, diese entfernten Objekte, die wahrscheinlich eben entstehende Galaxien sind, zu identifizieren und auch die Wissenschaft daraus herauszubringen, mehr als nur eine Messung der Rotverschiebung, sondern wirklich zu charakterisieren, Spektren aufzunehmen und herauszufinden, wie der Prozess der Galaxienentstehung vor sich geht. Das ist ein ganz großes Programm im James Webb Teleskop, das ist ein Schwerpunkt für das James Webb Teleskop, genauso wie die Sternentstehung und die Exoplaneten auch ein Schwerpunkt sind, so ist die Galaxienentstehung ein ganz groß geschriebenes Projekt für das James Webb Teleskop. Da haben wir sehr große Hoffnungen.
Das war, glaube ich, fast ein, auch von der Zeit her muss ich leider sagen, Abschlussstatement, ein Vorausblick, was passieren wird. Wir könnten, glaube ich, noch mindestens eine Stunde weiter sprechen, auch was in der Zukunft passieren wird. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr herzlich für die sehr interessanten Ausführungen, die Sie uns geboten haben.
Ich danke auch.
Für besonders Interessierte wird der Herr Professor Güdel sicher auch noch für die eine oder andere kleine Diskussion zur Verfügung stehen. Ein paar kurze Anmerkungen noch vom Kepler-Salon. Die nächsten zwei Veranstaltungen am Freitag, den 26. November, gibt es eine Gastveranstaltung, Gestaltung über Wahrheit, Herstellung, Nutzen und Gebrauch von Wahrheit. Wow. Brigitte Aulenbach und Meinrad Sieger. Und am Sonntag gibt es eine Sonntagsmatinee auf Italienisch. Da haben wir zu mir kleines Ei gelegt, wie soll ich das aussprechen. Aber wenn ich es richtig übersetzt habe, geht es um ein ähnliches Thema. Was macht der Mond am Himmel? Oder so, glaube ich, kann man es richtig übersetzen. Stimmt das? Also das ist am Sonntag um 10.30 Uhr die Sonntagsmatinee. Ich möchte auch noch auf den Freundeskreis des Kepler-Salons verweisen. Die Vorsitzende ist ja auch hier unter uns. Also wer interessiert ist, beizutreten, kannst du mal kurz aufstehen, bitte sich hier zu wenden. Ich danke Ihnen recht herzlich, verabschiede mich auch von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.